Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategiedesignerin und ich unterstütze Menschen in der Industrie bei Datenprojekten. Auf die Frage, wie die Messunsicherheit gehandhabt wird, bekomme ich oft die Antwort, ja, natürlich machen wir Messunsicherheitsbewertungen. Und auf die Nachfrage, was genau machen Sie denn bei der Messsystemanalyse oder auch MSA, stellt sich dann heraus, dass das Messmittel kalibriert ist und Teil der Prüfmittelüberwachung ist. Das ist ja schon mal was. Für eine Messsystemanalyse ist das definitiv zu wenig. Und deshalb bekommen Sie heute Informationen zu diesen drei Fragen. Erstens, warum ist eine Messsystemanalyse überhaupt sinnvoll? Zweitens, wann sollte eine MSA durchgeführt werden? Und drittens, wie wird eine MSA denn richtig gemacht? Das heutige Thema ist wieder ein Hörerwunsch. Vielen Dank für diese spannende Anregung. Und wenn Sie auch Themenwünsche haben, dann schreiben Sie mir gerne post@irgendwasmitdaten.io. Die Mailadresse finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Also, warum ist eine MSA überhaupt sinnvoll? Denn wenn wir uns schon mit irgendwas beschäftigen, dann sollte es natürlich auch einen guten Grund dafür geben. Und der gute Grund ist, Prüfergebnisse oder auch Messwerte sind die Basis für unsere Entscheidung. Also für die Entscheidung, der Prozess oder der Versuch ist gut gelaufen oder ist nicht so gut gelaufen, ein Teil ist gut oder schlecht oder auch unsere Messwerte sind in der Toleranz oder draußen. Das heißt, wir verlassen uns immer darauf, dass diese Prüfergebnisse oder auch Messwerte gute Informationen liefern, richtige Informationen. Nun wissen wir aber auch, wir können nicht richtig messen. Also wir haben ja immer eine gewisse Messunschärfe oder Messunsicherheit da drin. Deswegen gibt es ja auch diese ganze Geschichte mit Kalibrierung und Urmeter und allem, was da so zugehört. Und selbst wenn wir gut kalibrierte Messmittel nehmen, dann ist ja immer noch die Frage, wie gut funktioniert das Ganze denn, wenn wir es für unsere Anwendung anschauen. Je nachdem, was für eine Anwendung wir haben, sind Mess- oder Prüfmittel unterschiedlich zuverlässig. Das ist auch nichts, was in der Kalibrierung geprüft wird. Deswegen eben auch diese MSA- oder Messsystemanalysemethoden, die dabei helfen einzuschätzen, wie gut funktioniert es denn für eine spezifische Anwendung. Da sehen Sie auch schon, das kann man offensichtlich nicht so global galaktisch machen und sagen, ja, also mit dem Messmittel können wir den Messbereich von 10 bis 20 Millimeter immer abdecken. Denn jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen einen Messschieber, Sie ermitteln einen Durchmesser. Dieser Durchmesser hat ein Nennmaß von 5 mm. Das ist ja erstmal keine Raketentechnik und auch ein Messbereich, der ganz gut aufzunehmen ist. Jetzt haben Sie aber zwei sehr unterschiedliche Teile, an denen Sie diesen Durchmesser ermitteln. Das eine ist eine Welle, schön Stahl, super schick gemacht, sehr glatt, Oberfläche und so weiter. Und Sie wollen gucken, ob diese 5 mm auch denn tatsächlich da sind. Also Sie wollen den Durchmesser dieser Welle ermitteln. Ich würde mal sagen, das ist eine relativ einfache Messaufgabe, das geht. Bleiben wir beim Durchmesser, bleiben wir bei 5 mm und stellen uns jetzt vor, wir wollen den Durchmesser ermitteln an einem Kunststoffschlauch. Ja, also wie zum Beispiel so eine Infusionsleitung. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen, vielleicht auch schon mal im Arm gehabt. Diese Kunststoffschläuche sind nicht ganz so formstabil wie eine Welle aus Stahl. Und wenn ich da dann versuche, die beiden Schenkel vom Messschieber so anzulegen, dass ich den nicht verforme, aber trotzdem weiß, wie der Durchmesser ist. Ich sag mal so, der könnte möglicherweise, obwohl es auch ein Durchmesser ist, obwohl der Messbereich der gleiche ist, könnte möglicherweise beim Kunststoffschlauch die Streuung ein ganz klein bisschen größer sein als bei der Stahlwelle. Und deswegen geht es bei der MSA immer um den Anwendungsbereich, nicht um die Messaufgabe als solche. Natürlich kann ein Messschieber 5 mm mehr oder weniger gut aufnehmen. Ja, mehr oder weniger gut, kommt dann halt immer drauf an, wie genau man es denn eigentlich braucht. Je nachdem, was für ein Teil ich habe, was für eine Geometrie, was für Materialeigenschaften, kann aber dieser Messwert oder der Messbereich, um den es geht, als einziges Kriterium zu wenig sein, weil, ja, Das kann manchmal ganz gut funktionieren und dann auch wieder richtig schlecht. Und wenn Sie jetzt denken, wie kommt die denn auf Messschieber und Kunststoffschläuche? Ja, das wird tatsächlich so gemacht. Ich finde es auch immer wieder spannend, wie Messaufgaben umgesetzt werden. Solange es funktioniert, ist ja alles gut. Nichtsdestotrotz ist es eine total gute Idee, mal zu schauen, wie gut funktioniert es denn? Also wie viel Messunsicherheit steckt in unseren Prüfergebnissen oder auch in unseren Messmitteln oder Messsystemen? Denn abhängig von der Anwendung sind die unterschiedlich zuverlässig. MSA ist also immer Messunsicherheit in der Anwendung. Und deswegen würde ich Ihnen auch immer empfehlen, nehmen Sie keine Normteile, sondern nehmen Sie irgendwas aus der Anwendung selber. Machen Sie MSA an Teilen, die am besten tatsächlich die Teile sind, um die es geht, oder zumindest sehr, sehr nah dran. Stellt sich natürlich die Frage, wenn wir schon eine MSA machen, wann machen wir das denn? Wann sollte eine MSA durchgeführt werden? Und die Antwort, naja, ab und an hören Sie sie ja immer mal wieder von mir. Die Antwort ist mal wieder, es kommt darauf an. Es gibt ein paar Punkte, die sind immer sinnvoll für eine MSA. Ansonsten müssen Sie halt überlegen. Es gibt verschiedene Kriterien, wie zum Beispiel die Einsatzhäufigkeit oder auch eine Risikobewertung. Das heißt, die Frage, die sich stellt, ist, was passiert, wenn wir die Messunsicherheit in dieser Anwendung für dieses Merkmal nicht kennen, weil wir einfach überhaupt keine MSA gemacht haben, oder wir kannten sie mal, aber wir haben nicht gemerkt, dass sie sich verändert hat. Ja, könnte ja sein, dass das Messmittel irgendwie kaputt gegangen ist und das merken wir vielleicht gar nicht, weil die Messwerte nicht ganz furchtbar anders sind, sondern nur ein bisschen anders. Das heißt also, wir müssen berücksichtigen, wie häufig ein Messmittel verwendet wird und wie groß der Effekt ist, wenn die Messunsicherheit größer oder kleiner wird. Ja, kleiner wird sie eher selten, aber manchmal passiert vielleicht auch das. Wenn sich die Messunsicherheit verändert und wir das nicht merken, was bedeutet das für uns, für unsere Entscheidung? Denn wir wollen ja auf unseren Daten und Prüfergebnissen gute Entscheidungen treffen. Das bedeutet also, wenn wir ein neues Messmittel haben, dann ist das auf jeden Fall eine gute Idee, dieses neue Messmittel auch genauer zu untersuchen und zu schauen, was passiert denn in der Anwendung? Also kann das das oder kann das das nicht? Eine spannende Frage, die sich dabei immer stellt, ist, wenn man baugleiche Messmittel hat, muss man dann jedes einzelne qualifizieren? Oder reicht es auch zu sagen, die anderen sind baugleich, die funktionieren genauso gut? Auch das hat was mit Risikoabschätzung zu tun. Ich kenne beide Entscheidungen. Sowohl die Entscheidung muss für jedes einzeln gemacht werden, als auch die, wir machen eine Familie daraus und es reicht, wenn wir das an einem Beispiel, an einem Beispielmessmittel testen. Und wenn das gut genug funktioniert, dann wird der Rest auch schon passen. Kommt halt wirklich darauf an, wie kritisch ist das Ganze denn? Wichtig ist natürlich, dass Sie im Vorfeld erstmal auswählen, welches Merkmal ist denn so kritisch, dass ich dafür überhaupt eine Messsystemanalyse brauche. Bei Sachen, die eher weniger wichtig sind, kann man sich das vielleicht auch schenken. Also neues Messmittel ist wichtig. Nach größeren Reparaturen, also wenn irgendwas passiert sein könnte, was mit Messunsicherheit zu tun hat, wo so eine Messsystemanalyse auch gut ist, ist, wenn Sie an verschiedenen Standorten innerhalb eines Werks oder auch an verschiedenen länderübergreifenden Standorten oder auch Kunde-Lieferant und so weiter, wenn Sie vergleichen wollen, ob da Unterschiede in der Messung sind, also in der Messunsicherheit sind, dann ist so ein Messsystemanalyse auch ein hervorragendes Mittel und hilft auch an der einen oder anderen Stelle, wenn man sich nicht ganz einigen kann, welcher Messwert denn jetzt der richtige ist, herauszufinden, woher die Unterschiede in den Messwerten kommen. Wenn Sie Ihr Messmittel für einen bestimmten Anwendungsbereich untersucht haben, die Messunsicherheit ermittelt haben, zum Beispiel für den Bereich 4 bis 6 Millimetern, und dann gibt es eine neue Messaufgabe, da ist nur der Wertebereich ein bisschen anders, der ist jetzt nicht 4 bis 6, sondern 1 bis 2 Millimeter, ja, dann müssen Sie halt auch nochmal ran. Und Sie können sich vorstellen, dass die Sachen, die im größeren Wertebereich gut funktionieren, im kleineren vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionieren. Und deswegen muss man da nochmal ein bisschen Messsystemanalyse machen. Wenn ich jetzt beschlossen habe, ich muss das Ganze irgendwie machen, dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie wird eine MSA denn richtig gemacht? Das erste ist ganz klar, sie wird gemacht. Zum Richtigmachen gehört dazu, dass man sie überhaupt macht. Und dann muss man sich halt entscheiden, was genau mache ich denn? Und da ist es ein bisschen doof. Also ein bisschen doof deswegen, weil es sehr unterschiedliche Ideen gibt, was dazugehört oder was auch weggelassen werden kann. Wenn Sie Vorgaben haben von Ihrem Kunden zum Beispiel, der sagt, das und das und das nach der und der Norm, nach dem und dem Handbuch soll geprüft werden mit der und der Formel, wunderbar, da müssen Sie es halt umsetzen. Und wenn Sie in der Position sind, dass Sie es selbst entscheiden müssen, das ist total schwierig, weil es keinen allgemeingültigen, für alle Merkmale stimmigen Ablauf gibt, wo man sagt, wenn du es so machst, bist du auf der sicheren Seite. Geht nicht. Geht aus ganz vielen Gründen nicht. Manche Methoden brauchen zum Beispiel eine Toleranzbreite, also mindestens, also nicht mindestens, sondern genau zwei Toleranzgrenzen, untere und obere, wie zum Beispiel das Verfahren 1. Wenn ich diese Toleranzgrenzen nicht habe, dann bringt das schon nicht mehr so ganz so viel, dieses Verfahren 1. Andere sagen wiederum, das muss man immer machen, bevor alles andere passiert. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil wie gesagt, das ist halt immer die Frage, was interessiert mich denn? Und diese Methoden haben halt unterschiedliche Ergebnisse, unterschiedliche Dimensionen, die bewertet werden. Die einen gucken sich eher an, kann ich einen Wert, einen Referenzwert, ich habe einen Teil, von dem ich weiß, da muss 5,08 mm rauskommen beim Durchmesser, dann kann ich gucken, wenn ich mehrfach da Werte aufnehme, kommt denn da auch 5,08 mm zumindest im Schnitt raus, also im Mittelwert, oder habe ich einfach eine systematische Abweichung, weil ich immer 5,04 messe. Andere Methoden gucken eher auf die Streuung, woher kommt Streuung, durch unterschiedliche Prüfer, durch unterschiedliche Teile und so weiter und so fort. Und so muss man sich sehr intensiv damit beschäftigen und gucken für unseren Anwendungsfall, was sind denn Methoden, die uns hier weiterhelfen. Jetzt müssen Sie natürlich nicht das Rad neu erfinden. Klassische Methoden, die immer mal wieder gerne angeführt werden an der Stelle, ist das eine ist die Gage R&A oder das Verfahren 2 bzw. 3. Das ist etwas, was grundsätzlich für Messwerte eine gute Idee ist, weil man dann hinterher gucken kann, kommen unterschiedliche Prüfer zum gleichen Messwert und wie viel Messunsicherheit haben wir denn, wenn wir uns an einem Teil die Wiederholmessungen angucken, mit wie viel Unschärfe müssen wir da rechnen. Das ist also etwas, was universell ganz gut funktioniert und wo wir dann eben auch gute Erkenntnisse ableiten können. Verfahren 1, wie gesagt, gibt Vor- und Nachteile. Ich würde es niemals als Voraussetzung für irgendwas sehen. Ist eine Methode, die häufig sehr schnell geht und deswegen eben auch ganz gerne genommen wird. Eine andere Idee ist die Untersuchung von Linearität und systematischer Abweichung. Da wird dann an verschiedenen Punkten im Anwendungsbereich geschaut, treffe ich den Punkt, den ich treffen sollte, gut genug? Und wie sieht das denn aus mit der Linearität, also kleiner Referenzwert, kleiner Messwert, großer Referenzwert, großer Messwert und das Ganze natürlich linear ansteigend und nicht irgendwie mit Knicken und Kurven drin. Das sind so gängige Methoden, die da gemacht werden. Und ich verlinke Ihnen in den Shownotes auch noch ein paar Handbücher, wo Sie ein bisschen mehr zu nachlesen können. Wichtig ist also an der Stelle zu gucken, was passt für dieses Merkmal, was ist für dieses Merkmal sinnvoll und dann weiter vorzugehen. Also nur Nebenbemerkung, es gibt auch Methoden für attributive Prüfungen, also für Gut-Schlecht-Prüfungen, Lehrenprüfungen und so weiter. Auch dazu finden Sie in den Shownotes Material. Ganz egal, welche MSA-Methode Sie machen, es geht immer darum, gezielt Prüfteile auszuwählen. Das heißt also, einfach mal reingreifen und so eine Handvoll rausnehmen aus dem Prozess, ist selten eine gute Idee. Denn diese Teile, die in die MSA reingehen, die sollen den gesamten Anwendungsbereich abdecken. Ja, also wenn wir jetzt hier wieder 5 mm Durchmesser nehmen, wir wissen, im normalen Leben liegt der Durchmesser zwischen 4,95 und 5,05 mm, dann sollten die Teile auch wirklich diesen Bereich abdecken. Wir sollten also wirklich ein kleines Teil haben mit 4,95 oder ein bisschen darunter. Und wir sollten auch ein größeres Teil haben mit 5,05 oder darüber. Wenn unsere Produktion jetzt sehr, sehr schön läuft und wir eigentlich immer 5,0 rauskriegen, plus minus ein Tausendstel oder so, weil wir unheimlich gute Produktion haben, dann ist das für die Produktion total gut, für die Messsystemanalyse nicht. Denn das bedeutet, wir können nicht einfach 10 Teile da rausnehmen oder wie viel auch immer wir brauchen, sondern wir müssen gezielt schauen, dass wir auch kleinere Teile rausfischen und größere Teile. Bedeutet also, dieser Aufwand für die MSA-Methoden liegt nicht nur darin, die Methoden auszuwählen, sondern auch geeignete Teile für die MSA zu haben, die diesen gesamten Anwendungsbereich abdecken. Manchmal müssen diese Teile dann auch noch weiter untersucht werden, wenn man zum Beispiel einen Referenzwert braucht, wie beim Verfahren 1 oder bei der Linearität und systematischen Abweichung. Und da muss man sich überlegen, wie kriege ich jetzt zu meinem Teil einen Referenzwert? Ist ja auch nicht ganz einfach. Denn eigentlich will ich ja die Methode, die ich gerade prüfe, überprüfen. Und wenn ich mit dieser Methode meinen Referenzwert ermittle, dann ist das so ein bisschen sich selber an den Haaren aus dem Sumpf gezogen, also Münchhausen-Style. Besser ist natürlich, wenn man noch ein besseres Messmittel hat, ein besseres Prüfmittel hat, mit dem man diesen Wert genauer erfassen kann und den dann als Referenzwert nimmt. Aber auch das ist Vorarbeit, die manchmal geleistet werden muss, je nachdem, welche MSA-Methoden ausgewählt werden. Hat den Vorteil, ich weiß hinterher, ob ich eine systematische Abweichung oder einen Bias habe. Ja, ob ich zum Beispiel einfach immer ein Tausendstel zu viel ablese. Wenn ich das nicht mache, wenn ich keinen Referenzwert habe, kann ich auch nicht gucken, ob ich eine systematische Abweichung in meiner Anwendung habe. Natürlich wird sowas in der Kalibrierung geprüft und günstigstenfalls auch eliminiert, wenn man feststellt, das Ding funktioniert an unseren Normprüfteilen schon nicht gut genug. Also wir haben da schon eine systematische Abweichung. Für die Anwendung, denken Sie an die Kunststoffschläuche, muss das nochmal anders bewertet werden. Ganz, ganz wichtig. Denn wir reden ja hier von MSA ist Messunsicherheit in der Anwendung. Ja, MSA heißt Measurement System Analysis oder Messsystemanalyse, können Sie aber auch gerne mit Messunsicherheit in der Anwendung übersetzen. Das ist also relativ aufwendig, ja, Teile auswählen, Teile gut auswählen, ne, gesamter Anwendungsbereich eventuell qualifizieren, sich vorher Gedanken machen zu den Methoden und so weiter und so fort. Und am Ende kriegt man ja nicht direkt ein Ergebnis, was im Prozess genutzt werden kann, sondern am Ende haben wir dann, wenn wir eine MSA machen, die Antwort, ist die Messunsicherheit klein genug für unsere Anwendung? Ist halt trotzdem wichtig, denn wie am Anfang schon gesagt, Messwerte, Prüfergebnisse sind die Basis unserer Entscheidung. Das heißt, zusammengefasst, wenn ich also die Messunsicherheit in der Anwendung bewerte mit der MSA, dann mache ich das, weil ich weiß, Daten oder auch Prüfergebnisse, Messwerte sind immer meine Entscheidungsgrundlage. Dafür, ob ein Prozess gut läuft, dafür, ob ein Teil in der Toleranz ist, dafür, ob ein Teil gut oder schlecht ist. Und nur wenn diese Entscheidungsgrundlage solide ist, dann können die Entscheidungen auch belastbar sein. Ich brauche ein solides Fundament, auf dem ich dann sagen kann, ist gut oder ist schlecht. Das heißt, machen Sie eine MSA bei allen wichtigen Merkmalen, auch wenn das total ätzend aufwendig ist und scheinbar wenig Erfolg bringt. Glauben Sie mir einfach, Messunsicherheit ist viel häufiger ein Problem als allgemein angenommen. Und ganz, ganz oft ist sie auch viel, viel größer, als man so denkt. Ja, hat auch nichts mit dem Preis zu tun. Sie können kleine Messunsicherheit nicht kaufen. Sie können kleine Messbereiche kaufen mit Geld. Kleine Messunsicherheit ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt, Sie müssen immer gucken, was mache ich hier? Und dann auswählen, welche Methoden sind geeignet, damit wir hier für uns sicher sein können, dass wir eine solide Entscheidungsgrundlage haben. In der nächsten Folge geht es auch um die Messsystemanalyse, aber um einen etwas anderen Aspekt. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie möchten eine bewährte Messmethode durch eine neue Messmethode ersetzen. Kann man sagen, macht doch nichts, mache ich das doch einfach. Ja, kann man natürlich machen. Aber möglicherweise ist es eine gute Idee, vorher einen Moment innezuhalten und zu überlegen, Woran sollte ich dabei alles denken? Und deswegen machen wir das in der nächsten Folge. Und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Melden Sie sich gerne, wenn ich Sie bei Ihren Datenanalyseprojekten unterstützen kann. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.